Ich habe etwas auf dem Herzen, das bewegt mich jetzt schon eine ganze Zeit, dieses Thema, eigentlich seit Beginn der Corona-Zeit, dieser Psalm 91. Der ist in der Luther-Übersetzung, in meiner Luther-Bibel, ich denke mal, das ist auch bei anderen Luther-Übersetzungen so, überschrieben, unter Gottes Schutz. Unter Gottes Schutz. Und das ist im Grunde jetzt auch mein Predigtthema, Johann, unter Gottes Schutz. Ja, wie bitte? Ja, okay. Und ich habe das auch seit Beginn der Corona-Zeit so auf dem Herzen, so weil manche Berichterstattung so unter Christen, was ich dann so verfolgt habe, da waren dann manche Äußerungen, die gingen in diese Richtung, so Corona kommt, eine Pandemie entwickelt sich, aber wir sind ja unter Gottes Schutz, uns trifft das nicht. Das zieht an uns vorüber. 1.000 zur Linken und 10.000 zur Rechten, aber uns erreicht es nicht. Und ich habe das so, diese Äußerung so ein bisschen für mich skeptisch betrachtet und habe auch so gedacht, ja, ist das nicht ein bisschen einseitig gedacht? Ja, und wir haben ja dann auch so in der Folgezeit erlebt, dass sich manche Geschwister auch in Gemeinden, ganzen Gemeinden, möglicherweise so auch verhalten haben, ne? So eben die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten haben oder wenn man dem, was dann berichtet wurde, glauben darf, nicht eingehalten waren. Und es wird auch so immer wieder berichtet, dass eben auch Christen krank werden an Corona. Ich habe es jetzt noch nicht gehört, dass jemand, der Christ ist, gestorben ist daran. Aber wir haben letztens noch einen Bericht gelesen von einem Gemeindeleiter, der heftigst gekämpft hat, eine ganze Zeit im Koma gelegen hat und mit dieser Krankheit gerungen hat. Gott sei Dank, er ist nach einer gewissen Koma-Zeit dann wieder auch ins Leben zurückgekommen, so wenn ich das so sagen darf, und ist genesen, aber leidet immer noch unter den Folgen. Ja, und so in dieser Überlegung habe ich dann so gedacht, ja, aber wenn du jetzt diesen Psalm 91 liest, und das werden wir gleich noch tun, dann ist dieser Gedanke ja ganz nah. Uns passiert nichts. Wir sind doch geschützt von Gott. Ja? Und da entsteht so ein Spannungsfeld zwischen der Realität und dem, was wir im Gottes Wort lesen. Ja, dann kommen dann so Gedanken, ja, was ist denn jetzt die Wahrheit? Kannst du dich da womöglich gar nicht drauf verlassen? Oder gibt es irgendwelche Gründe, die jetzt in einer Person liegen, die krank wird, so wie das schon im Neuen Testament ist, so als dann bei den Blindgeborenen, die Jünger sagen, ja, woran hat es denn jetzt bei denen gelegen, dass er von Geburt an blind ist? Hat er gesündigt? Haben die Eltern gesündigt? Und Jesus hat eine ganz andere Antwort darauf. Das zeigt mir, wir können einfach nicht so Schubladen ziehen und reinpacken, sondern Gott ist größer. Und es zeigt mir auch, dass meine Erkenntnis das Ganze überhaupt nicht abdeckt, was so im unsichtbaren Raum passiert und was Gott tut in seiner Souveränität und in seiner Autorität. Ja, im Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, da steht dann so eingangs, so sinngemäß, wenn wir prophetische Rede hätten und alle prophetische Rede hätten und alle Erkenntnis hätten und alles wüssten, und dann kommt eine Darlegung, eine Beschreibung der Liebe Gottes, und zu guter Letzt kommt dann aber unsere Erkenntnis, unser Wissen ist Stückwerk. Ja, das ist eine ganz demütige Erkenntnis. Ich verstehe Gott nicht in seiner Größe und in seiner Ganzheit. Ich verstehe nicht all sein Tun und all sein Handeln. Und ich bin auch auf Offenbarung angewiesen. Das, was ich von Gott erkenne, wo ich dann sagen kann, ja, so ist Gott. So, das hat er mir mal geschenkt. Als Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist und sie fragt, was sagen denn die Leute so, wer ich denn bin? Ja, da kommen ja unterschiedliche Antworten. Ne? Da kommt dann die Antwort, der eine sagt, du bist Elia, der andere sagt, du bist Jeremia. Und ich weiß nicht, noch irgendjemand, ne? So. Und dann sagt Petrus, du bist der Messias. Der Christus, der Gesalbte. Und was sagt Jesus zu ihm? Das hat dir nicht Fleisch offenbart, sondern das ist dir offenbart worden vom Geist, vom Vater im Himmel. Offenbarung, Erkenntnis kommt vom Vater, ist ein Geschenk. und wir haben es zu verwalten. Wir haben es im Glauben zu ergreifen und anzunehmen, so dass es Bestandteil wird in unseren Herzen, auch in unserem Leben. Ja? Und von daher muss ich euch sagen, diese Fragestellung unter Gottes Schutz, warum werden dann trotzdem Leute krank? Die werde ich hier heute Morgen nicht auflösen können. Meine Erkenntnis ist Stückwerk. Aber was kann ich machen? Ich kann diesen Psalm nehmen und lesen und uns ein Stück weit vor Augen führen, so wie ich halt Erkenntnis daraus habe, und kann sagen, ergreift das, was Gott uns dazu sagt. Ergreift das im Glauben und handelt demgemäß. Und vertraut darauf, dass Gott seinen Schutz entbietet. Und das will ich heute Morgen tun. Ja, Gottes Schutz. Aber vielleicht lesen wir jetzt erstmal den Psalm. Der hat ja nun einige Verse. 16 Verse. Ich lese sie mal vor. Hört euch das mal an. Also ihr werdet merken, wenn ich das vorlese und ihr das in euch oder das auf euch einwirken lasst, dann hat das schon dieses Wort Gottes hat dann schon eine Wirkung. Also mir geht's zumindest immer so. Wenn ich das lese, hat das eine Wirkung. Nicht äußerlich, aber in meinem Herzen. So. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Und jetzt füge ich hier ein, jetzt kommt eine Rede Gottes. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihm zeigen mein Heil. Also mir geht das so, wenn ich das mit Bedacht lese, dann kommt in mein Herz so Empfinden von Geborgenheit, von Zuspruch, von Trost. Meine Seele reagiert darauf. Vielleicht bin ich das nur, ich weiß nicht, wie es euch so geht, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass manch einem ähnlich geht. So. Und das ist schon mal so eine erste Wirkung. Und das hat was damit zu tun, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Dass wir Gottes Ansprache sein durch den Geist gewirktes Wort an unser Herz heranlassen. Und das finden wir direkt in den ersten Versen im Grunde bildhaft beschrieben auch wieder. Ich will das mal so jetzt mal so abschnittweise abarbeiten. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, ich glaube die Elberfelder Übersetzung sagt da, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt. Das ist eine ganz andere Qualität noch, ne? Sitzen und wohnen hat für mich, ich kann auch mal im Zug sitzen oder in der Parkbank, aber wohnen hat eine andere Qualität. Wer unter dem Schutz, dem Schirm des Höchsten sitzt, wohnt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Also, da ist so eine Beschreibung, so ein Bild von einem Schirm. Ja, die Elberfeller sagt Schutz, aber wenn ich jetzt bei diesem Schirm bleibe, da haben wir vielleicht so ein Bild davon, ja, da hat einer einen großen Sonnenschirm oder einen Regenschirm. Ja, also etwas, was beschirmt vor einem äußeren Einfluss. Genauso unter dem Schatten des Allmächtigen. Da ist vielleicht so die erste Assoziation, ja, da ist die heiße Sonne in der Wüste und ich stehe halt im Schatten und ich bin vor dieser sengenden Hitze beschützt. Aber das ist erstmal nur so ein bildlicher Eindruck. Was mich dabei so anspricht, das ist Wohnen und Sitzen und im Schatten bleiben hat was mit Beziehung und mit Nähe zu tun. Ich muss unter den Schirm treten. Ich muss in den Schatten Gottes treten. Ich muss mich in seine Nähe begeben. Und in seiner Nähe zu sein, hat immer was mit Beziehung zu tun. In seiner Nähe werde ich immer von ihm auch Ansprache erfahren, wird auch immer mein Vertrauen herausgefordert, wird aber auch wachsen. In seiner Nähe werde ich auch immer Erkenntnis von Gott haben. Stückweise, wachsend, zunehmend. Und diese Erkenntnis, die wird mich dazu führen, dass ich dankbar werde, dass ich ehrfürchtig werde, dass ich demütig werde, dass ich ihn lobe, ihn anbete. Also darauf antworte. Und das Schöne bei Gott ist, wenn wir diese Dinge tun, antwortet er selber auch. Er antwortet auf Glauben. Er antwortet auf unsere Anbetung. Ja? Da ist diese Nähe, hat was mit Beziehung zu tun. Und das ist das, was für mich so diesen Vers einleitet. Wenn du in der Nähe Gottes bist, dann erfährst du seinen Schutz. Dann wird dein Herz gestärkt im Glauben. Mit all dem, was da dran hängt, mit all diesen Konsequenzen, dann wird deine Beziehung zu Gott gestärkt. Wie heißt es im Psalm 73? Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und an einer anderen Stelle heißt es, wer sich Gott naht, dem naht sich Gott. Ich glaube, das ist das, was uns als so was ganz tief so in dieser Beziehung zu Gott oder was elementar ist. Das ist diese Beziehung zu Gott. Ich erinnere mich, ich war, das ist jetzt schon 25 Jahre her, da hatte ich mal so eine Phase. Da habe ich dann gesagt, so, jetzt stehst du morgens auf und sagst jeden Tag, Herr, hier bin ich, was soll ich für dich tun heute? Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, nicht allzu lange. Das ging vielleicht eine Woche oder zwei. Und ich habe auch ab und zu so dann was empfangen, wo ich gedacht habe, ja, das sagt Gott dir jetzt und das wirst du auch tun. Manchmal musste ich am Ende des Tages dann feststellen, hast du Gott vielleicht nicht richtig gehört, aber manchmal habe ich auch gesagt, ja, das war von Gott. Und einmal dann kam ein Tag, da habe ich wieder gefragt und ich habe nichts wahrgenommen. Und ich habe nochmal gefragt und wurde vielleicht auch ein bisschen ungeduldig. Und dann kam ganz klar in meinem Kopf, oder soll ich sagen in meinem Herzen, folgendes Wort. Das Wichtigste ist deine Beziehung zu mir und alles andere soll sich drumherum ordnen. Und seit diesem Tag ist dieses Wort ist in mein Herz gebrannt. Und ich erkenne auch, dass das elementar ist. Jesus ruft uns in eine Beziehung zum Herrn, in eine lebendige Beziehung zum Vater als Kind, zum Hirten als Schaf und so weiter. Ja, Jesus ruft uns in eine Beziehung. Und in Ewigkeit soll diese Beziehung halten. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir Gottes Schutz erleben wollen, glaube ich, dass wir nicht eigene Wege gehen, sondern dass wir in seiner Nähe sind. Und das heißt natürlich auseinandersetzen mit dem Wort, Gemeinschaft haben mit den Geschwistern, Anbetung, Lobpreis und so weiter. Alle diese Dinge, die ihr kennt. Und dann kommt noch so, in Psalm 91, 4 steht das dann, ich lese mal erst den 3, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, das ist auch wieder so ein Bild, ne? Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Da kommt wieder dieser Schirm. Jetzt Schild. Also alles das, was so beschützt. Und es wird auch beschrieben, was dazu dient oder worin dieser Schutz besteht. In seiner Wahrheit steht da. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Und wisst ihr, ich meine, ich unterstelle mal, dass dieser Psalm, also die Ausleger, die sind sich nicht sicher, wer diesen Psalm geschrieben hat. Ob es jetzt David, manche sagen David, viele sagen, es sei ein Psalm Moses, der Psalm 91. Und ich weiß nicht, ich denke, dass Mose wie auch David viel Erkenntnis hatten und viel auch gezeigt bekommen haben schon von Gott. Vielleicht auch eine Ahnung hatten, was mal sein würde. Aber ich weiß nicht, ob jetzt hier mit diesem Begriff Wahrheit von dem Schreiber Jesus gemeint war. Aber bei mir klingt das an. Ja, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er nimmt das für sich komplett in Anspruch. Ich bin die Wahrheit. Könnt ihr nachlesen, Johannes 14, Vers 6. Und im Johannes 1, Vers 12 ist es, meine ich. Wo habe ich es denn jetzt stehen? Gucken wir rein. Da steht, dass durch Jesus Gnade und Wahrheit geworden ist. Oder ist es? Nee, Vers 17 ist es. Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. So, und dann bin ich so bei diesem Bildhaften, ne? So, für mich sind diese Begriffe, die da verwendet werden, alle Hinweise auf Jesus Christus. Er ist Schirm. Er ist Schutz. Er ist Schatten in der Gegenwart Gottes, wenn man das nur so sagen will. Ich werde das gleich noch mal ein bisschen beschreiben. Er ist die Wahrheit. Alles, was Jesus sagt, ist wahr. Er hat die Wahrheit Gottes offenbart und verkündet. Seine Verkündigung wird in Erfüllung gehen. Sie ist absolut verlässlich. Für mich hat auch Wahrheit was mit Reinheit und Heiligkeit zu tun. Ja, so Reinheit und Wahrheit geht ganz nah zusammen für mich. Und alles das findest du in Jesus. Jesus war heilig, ist heilig und vollkommen rein. An ihm war keine Sünde. Als er am Kreuz von Golgatha dieses vollkommene Opfer gebracht hat und allen Schmutz und alle Sünde, allen Fluch, alle Krankheit auf sich geladen hat, da passierte in dem Moment, als er starb, es kam Finsternis, Gräber gingen auf und Tote liefen umher, aber viel wichtiger, in dem Moment im Tempel, im Allerheiligsten, zerriss der Vorhang zum Allerheiligsten. Damit war der Weg frei in die Gegenwart Gottes. Jesus hat durch seinen Weg uns Zugang verschafft. In Jesus Christus, und damit verknüpfe ich diese Begriffe, in Jesus Christus, in seinem Opfer, in seinem Blut, können wir in die Gegenwart des heiligen, gerechten Gottes treten. Deswegen haben wir das Recht, Gottes Kinder zu sein. So steht es, meine ich, auch im 1. Johannes, im Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist das. Wir bewegen uns nur in Jesus Christus. Wenn wir in Gottes Nähe treten, wenn wir in seinen Schutz treten, wenn wir unter seinen Schirm treten, dann hat das immer was mit Jesus zu tun. Immer. Weil wir durch seine Gnade Gottes Kinder geworden sind. Wiedergeboren durch seinen Geist. Unsere Sünden sind vergeben. Bekleidet mit einem Kleid der Gerechtigkeit, das uns Jesus erworben hat. Gereinigt vor Gott. Und so können wir in Gottes Gegenwart treten, in seine Nähe. Das ist so für mich, das ist vielleicht eine ganz persönliche Interpretation auch, ja, aber für mich ist das so klar, wenn ich das von diesem Psalm in das Neue Testament übertrage, welchen Weg Gott mit dem Menschen gegangen ist und was er getan hat durch seinen Sohn. Ja, Jesus ist mein Schirm. Jesus ist mein Schutz. In seiner Wahrheit kann ich vor Gott hintreten, in seine Nähe. Und wenn wir diesen Psalm jetzt weiterlesen, dann sehen wir auch, da ist jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen oder sowas, sondern ich lese mal so ein paar Verse. Ich muss das zurücknehmen. Friede ist, Freude ist auch. Eierkuchen ist nicht, was ich damit sagen will. Es ist nicht so, dass wir keinen Gefahren und keinen Bedrohungen mehr ausgesetzt sind. Ja, wir leben in dieser Welt. Ihr seid in dieser Welt, sagt Jesus, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Und das spiegelt sich hier wieder. Ja, da ist die Rede von einem Strick des Jägers, von der verderblichen Pest, von, dass du dich nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Kein Übel soll dir begegnen, heißt es im Vers 10. Und diese Gefahren sind da. Und wenn man das mal so liest, das ist für mich alles gar nicht so greifbar. So, das ist alles so, diese Gefahren liegen alle im Verborgenen. Genauso wie diese Pandemie, diese Seuche. Das ist nicht sichtbar. Wir wissen, es ist da. Es geht umher und Menschen sind betroffen. Ja, und es ist nicht sichtbar für mich. Bin ich jetzt aktuell dieser Bedrohung ausgesetzt? Irgendwie ja, aber ich weiß nicht, wie nah sie im Augenblick ist. Das ist so, die Pfeile, die des Tages fliegen, das Grauen der Nacht da im Finstern, die Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt, schützt er uns. Ausgeliefert sein, dieses Gefühl von Bedrohung, von nicht einschätzen können, was kommt da auf mich zu, dem auch gar nicht gewachsen sein und sich gegebenenfalls wehren zu können. Schutzlos sein, dieses Gefühl kommt da mit rein, wenn ich das so lese. Und dann sehe ich, 1000 fallen an meiner Linken und 10.000 an meiner Rechten. Ehrlich, das erleben wir zurzeit. Und ich bin Gott so dankbar, dass es in meiner Familie bisher nicht angekommen ist. Und dass es hier in der Gemeinde, zumindest nach meiner Kenntnis, nicht angekommen ist. Aber wir lesen von 70.000, die gestorben sind. Wie viele mehr sind krank geworden? 1000 an deiner Linken, 10.000 an deiner Rechten und mehr. Und für mich hat das auch eine Qualität, wenn diese Beschreibung davon spricht, dass die Pest schleicht und dass eine Seuche Verderben bringt. das ist so personalisiert, diese Beschreibung, ja. Ich glaube, dass das ein Hinweis ist auch darauf, dass die Gefahren, die uns drohen, nicht nur natürlicher Art sind, sondern auch übernatürlicher und dämonischer Art. Ja, und davon spricht Jesus ja auch. Wer ist denn der Fürst dieser Welt, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann? Das ist der Teufel. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Ihm ist die Erde zurzeit noch übergeben als Herrschaftsbereich. Und wir sind seinen Einflüssen mit ausgesetzt. Umso mehr müssen wir Nähe haben zu unserem Herrn, um Schutz zu haben. Und dieser Schutz, der ist für mich so umfassend. Nicht nur, dass wir Schutz finden in seiner Nähe und in Jesus Christus, sondern darüber reden wir ja hier zumindest in dieser Gemeinde nicht so häufig. Er sendet seine Engel raus. Ist da ganz klar beschrieben. Vers 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Und jetzt für unsere beiden Kinder da, sag ich mal, Engel sind nicht kleine Kinder mit Flügelchen, sondern werden in der Bibel ganz anders geschrieben. Es gibt ganz herrliche Engel, ganz mächtige Engel. Und es gibt auch, ich sag mal, normale Engel. Manchmal werden Engel unscheinbar beschrieben, wenn sie Menschen begegnen. Oder auch einfach gar nicht beschrieben. Und wir haben kein richtiges Bild davon, wie Engel aussehen. Müssen wir auch nicht unbedingt wissen. Aber im Neuen Testament steht, dass im Hebräerbrief, Kapitel 1, dass Engel dienstbare Geister sind. Ausgesandt von Gott, seinem Volk zu dienen. Und das lesen wir hier auch wieder. Übrigens, diese Bibelstelle aus Psalm 91, die hat der Teufel Jesus gesagt, als er ihn versucht hat. Er hat gesagt, stürz dich doch darunter. Gott hat doch gesagt, dass er seine Engel entbieten will, um dich zu retten. Der Teufel weiß das auch alles, dass es diese Engel gibt. Und es gibt viele Beschreibungen, auch im Neuen Testament, dass Engel retten und helfen. Ja, sie haben Apostel aus Gefängnissen befreit, übernatürlich. Einmal ist es ganz ausführlich beschrieben beim Petrus, wie er im Gefängnis war. Und dann bei dieser Geschichte, das könnt ihr nachlesen, in der Apostelgeschichte 12, da steht das im Vers 15, da ist dann der Petrus freigekommen, durch einen Engel befreit aus dem Gefängnis und ist dann unterwegs und kommt zu Sinnen und sagt, so, dann gehe ich jetzt mal dahin, wo meine Geschwister sind. Und er klopft an die Tür. Und die Hausmagd kommt und sieht den Petrus und erschrickt sich, das kann doch gar nicht sein, und rennt wieder rein, der Petrus ist draußen. Und dann sagen alle, nein, das kann doch nicht, der ist im Gefängnis, sage ich jetzt mal so. Und dann sagt einer, das ist sein Engel. Ja, sein Engel. Schutzengel, persönlicher Engel, Fragezeichen. Ich habe mal so ein Erlebnis gehabt, 2014 im Februar. Bin ich auf dem Weg zur Arbeit an einer Kreuzung. Ich war auf dem Rad von einer Autofahrerin angefahren worden. Ich bin durch die Luft geflogen, habe mich überschlagen und als ich aufschlug, habe ich ganz laut geschrien, Gott, wo bist du? Weil ich mich nicht geschützt gefühlt hatte. Das lief nicht bewusst, aber ich habe laut geschrien, Gott, wo bist du? Und als ich das mal alles so Revue passieren habe lassen, als ich in der Luft war, also wirklich, das war dann so ein Stück weit wie Zeitlupe, ich hatte keinen Helm auf. Ich überschlug mich in der Luft, so halb übers Auto und hatte sofort den, du hast keinen Helm auf. Und dann passierte Folgendes. Als ich aufkam, war es, als würde mein Kopf ganz sachte abgelegt. Da kann jetzt jeder denken, was er will. Ich glaube, In dem Moment war der Engel da. Ich weiß nicht, bis heute nicht, ich habe darum gebetet, warum ich diesen Unfall erleiden musste. Aber ich weiß, mein Kopf, obwohl er nicht geschützt war, ist ganz sachte aufgekommen auf der harten Straße. Das war, als wenn er abgelegt werden würde. Das ist so meine persönliche Erfahrung, mein persönlicher Glaube. Ein Schutzengel. Und als ich dann da lag, dann dauerte es nur ganz wenige Sekunden, da kam ein Mann und stellte ganz gezielte Fragen. Ist das? Dann habe ich gesagt, sind Sie Arzt? Nein, ich bin Ersthelfer bei der Feuerwehr. Also jemand, der sich auskannte mit solchen Situationen. Und dann sagte aus dem Hintergrund die junge Dame, die mich angefahren hatte, ich bin Ärztin. Dann hat die in ihre Rolle zurückgefunden, die war ja selber auch geschockt, ne? Und dann hat die mich untersucht. Und in dem Moment habe ich mich wieder ganz gut versorgt gefühlt von Gott. Nur mal so als persönliches Zeugnis. So. Ich habe ja den geheimen Wunsch, mal einen Engel zu sehen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal Gott gesagt. Aber ich will das nicht vertiefen. Denn das ist nicht wichtig. Wir müssen wissen, dass Gott seine Engel aussendet, dass sie uns dienen. Dass sie uns Gläubigen dienen. Und das ist das, was hier der Herr zusagt. Und er geht dann sogar noch weiter, jetzt hier der Psalmist, und schreibt, dass wir über Löwen und Ottern gehen würden und junge Löwen und Drachen niedertreten. Das ist ja ein Bild von Kampf und von Bestehen im Kampf, von Sieg. Das will ich jetzt hier gar nicht so vertiefen an dieser Stelle, aber das sehen wir ja auch im Neuen Testament, dass Jesus das auch zusagt. Und dann so der letzte Abschnitt in diesem Psalm, Verse 14 bis 16. Und das finde ich so, das ist jetzt hier in Anführungszeichen gesetzt, eine Rede Gottes. Und das will ich euch nochmal vorlesen. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihm will ihm zeigen mein Heil. Gott reagiert. Da ist jemand, der mich liebt. Da ist jemand, der mich kennt. Da ist jemand, der mich anruft. Der seine Stimme zu mir erhebt, sein Herz öffnet zu mir und seine Bitten vorträgt, mich aber auch anbetet und lobt. Da ist jemand, der mir nahe kommt, der mich, den heiligen Gott, meint. So lege ich das jetzt mal auf. Das spricht für mich ganz tief. Gott reagiert auf unser Herz, auf das, was wir suchen in ihm und wie wir ihm begegnen. Gott reagiert darauf. Sünde trennt uns von der Gegenwart Gottes. Das sagt uns der Prophet Jesaja. Sünde trennt uns. Gottes Wahrheit in Jesus Christus schützt uns in seiner heiligen Gegenwart. Und er reagiert auf unser Herz. Wir, die wir das Recht haben, uns seine Kinder zu nennen und ihm so begegnen als Kinder, dem liebenden Vater, in Liebe, in Unterordnung. Und die eine Beziehung zu ihm haben, da steht das Wort, im Griechischen ist es Ginosko und im Hebräischen, komme ich jetzt, Yada oder so ähnlich. Und das meint beides, dass es eine ganz tiefe, enge, wachsende, vertraute Beziehung ist. Ähnlich wie unter Ehepaaren oder Eheleuten. Ja? Ein Kennen. nicht nur den Namen mal gehört haben, sondern innige Gemeinschaft haben. Und ich glaube, dass Gott uns auch ruft. Tu das und du wirst mich erleben und auch den Schutz Gottes erleben. Das glaube ich. Die Frage kann ich nicht auflösen, die ich eingangs gestellt habe. Ja. Aber ich kann uns ermutigen, lasst uns diesen Psalm ernst nehmen und das, was wir herauslesen können, auch für uns nehmen und beherzigen und tun. Dazu segne uns der Herr.